Herzlich willkommen zu Kurz vor OP. Mein Name ist Michael Silbernagel und heute zu Gast ist Dr. Kai Feeske.
Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET.
Ja, herzlich willkommen, Kai, zu unserem Podcast. Schön, dass du Zeit hast.
Ja, freut mich auch, dass ich dabei sein kann.
Kai, vielleicht ganz zum Start. Wir haben ja gerade ein kurzes Vorgespräch geführt und war die Frage, duzen wir uns oder siezen wir uns? Das ist ja, sag mal, in der Medizin oder in deinem Umfeld ein total spannendes Thema, weil es, glaube ich, auch sehr viel Wandel ist und auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Wie ist denn das bei dir? Wir haben uns jetzt fürs Du geeinigt, aber machst du das in deinem Umfeld auch so?
Ja, also es ist so, dass wir relativ kleine Abteilungen sind, jetzt verglichen mit der Uniklinik zum Beispiel. Ich bin Chef jetzt seit 2 Jahren in der Orthopädie-Unfallchirurgie im Bonner Johanniter-Waldkrankenhaus. Wir haben 9 Assistentinnen und 6 Oberärzte. Und es ist so, dass wir uns untereinander, auch aufgrund der flachen Hierarchien, alle duzen. Und das ist schon ein Unterschied gewesen zu der Uniklinik vorher. Es ist aber tatsächlich auch so, dass ich zum Beispiel die Mitarbeiterinnen unseres Sekretariates alle sieze. Bis auf eine Sekretärin, die ich schon seit 2005 kenne und damals auch schon geduzt habe. Aber ansonsten ist es schon so, dass beim Sekretariat und auch bei der Geschäftsführung hinterher, also nach oben zum kaufmännischen Direktor, da ist auch das Sie noch auf der Tagesordnung, aber unter uns Ärztinnen duzen wir es schon.
Aber ist das ein Thema, wie du jetzt Chef geworden bist in Bonn, das schon immer so da war oder auch mit dir gekommen?
Das war schon tatsächlich da, weil das ist eine sehr gute Abteilung, von der Interaktion, sage ich mal so. Und das war dementsprechend auch schon so vorhanden.
Ja, sehr gut. Ich denke, das hast du allerdings auch anders erlebt, woanders so in deinem Werdegang.
Ja, das habe ich ganz klar anders erlebt. Wobei ich auch sagen muss, meine ersten Wirkungsstätte als Assistenzarzt in Straubing damals war es tatsächlich so, dass ich ein paar der Chefs geduzt habe und ein paar der Chefs bis zum Schluss gesiezt habe. Ne? Das war aber auch so, wie die es gewollt haben. Ne? Und es war aber auch okay.
Mhm. Erlebst du da Vor- oder Nachteile dann oder irgendwo Einschränkungen?
Nee, das nicht. Vielleicht ist es doch ein bisschen mehr Distanz dabei gewesen, dass man, ich will jetzt nicht sagen, mehr Respekt hat dann vor der Person, aber dass das Wort noch vielleicht manchmal ein anderes Gewicht hat. Das kann natürlich schon sein.
Ja, sehr gut. Ja, vielleicht zum Start. Wie bist du insgesamt zur Medizin gekommen und auch das Thema Orthopädie, Unfallchirurgie? Wann war das für dich klar, da in die Richtung geht es?
Also ich bin sozusagen ein gebranntes Kind. Mein Vater ist Kardiologe und selbst auch jahrelang, jahrzehntelang Chefarzt gewesen in einer sehr großen Klinik, hat auch habilitiert, die ganze Unikarriere gemacht und so. Und ich habe damals in der 10. Klasse in Biologie ein Referat über 3 Schulstunden gehalten über das Herz. Und das sehr fasziniert. Und da war für mich irgendwie klar, boah, ich möchte Medizin studieren. Das ist so toll. Mein Vater wollte aber nicht, dass ich ihm blind folge. Und dann habe ich dann ein Praktikum bei Viva gemacht, bei dem Fernsehsender damals, kennt man vielleicht noch. Dann habe ich ein Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht, hier Generalanzeiger in Bonn und eben auch bei einer Werbeagentur. Fand das zwar auch alles ganz nett, fand auch Journalismus sehr toll. Ich habe tatsächlich bei der Jungen Presse Nordrhein-Westfalen im Vorstand mitgearbeitet. Ich habe dann so als junger Journalist und freier Journalist mit der Schülerzeitung angefangen und immer wieder als freier Journalist solche Artikel geschrieben über irgendwelche Musikmessen oder was auch immer. Und habe dann damals tatsächlich Medizin studiert, weil ich dachte, okay, ich mache vielleicht Medizinjournalismus oder sowas. Und ich kann von Medizin, kann ich auf alle anderen Bereiche hinterher schwenken und wechseln. Also selbst bei Unternehmensberatung, BWL kann man mit Medizin noch machen, aber ich kann nie von irgendwas anderem in die Medizin zurückkehren. Und dann war eigentlich die Entscheidung klar, dass ich Medizin studieren wollte. Das war sicherlich am Anfang auch ein bisschen das Problem bei mir, weil ich nicht das klare Facharztziel vor Augen hatte, sondern tatsächlich gedacht habe, ich würde jetzt in die Medizin eindringen und dann da vielleicht irgend sowas Richtung Medizin soll das machen, was jetzt ein sehr diffuses Berufsziel ist. Erschwerend hinzu kam, dass damals die Prognosen waren, es war 1998 im Sommersemester, dass im Jahr 2014 über 40.000 Ärztinnen in Deutschland arbeitslos sein würden. Und da gab es dann von Thieme Verlag einen großen Kongress im Mannheimer Kongresszentrum, der hieß Via Medici, Zukunftschancen für junge Mediziner. An dem haben 1.400, 1.500 Studierende dann teilgenommen und junge Assistenzärztinnen. Unter dem Hintergedanken, dass wir alle in Deutschland arbeitslos sein würden, damals gab es noch ein IP, damals gab es noch das Problem, dass man überhaupt nach dem IP eine Stelle kriegen könnte und so, dass man alternative Berufsfelder aufgezeigt hat, zum Beispiel als Kommunelege, also als Landarzt nach Norwegen zu gehen, da wurden dann Sprachkurse sogar finanziert, dass man nach Amerika auswandern könnte, in die Schweiz auswandern könnte, in die Pharmaindustrie gehen könnte, etc. Es waren, wurden ganz, ganz grauenvolle Szenarien dargestellt. Und das hat sich dann zum Glück ja geändert. Und in diese Phase bin ich dann reingekommen mit der Einstellung, boah, wir kriegen eh alle keinen Job. Ne? Und dann hat sich das bei mir auch so ein bisschen erstmal ja, schwierig dargestellt. Das heißt, ich bin in der Vorklinik eigentlich ganz gut durchgekommen, habe dann aber das Physikum nicht bestanden. Ne? Und das war zum einen unglücklich beliebt, muss man sagen. Ja, zum anderen war es aber auch einfach falsch gelernt. Und dann eben auch dieses Ziel, was ich konkret in der Medizin machen will, irgendwie noch nicht gehabt. Und da war ich so frustriert mit dem Medizinstudium, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich beim nächsten Mal das Physikum nicht bestehe, dann höre ich mit Medizin auf und studiere Sport. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals sehr ambitioniert Sport getrieben, also Basketball sehr aktiv gespielt, so dass man auch ein bisschen Geld bekommen hat dafür und so. Und habe die Aufnahmeprüfung an der SPO, an der Sporthochschule in Köln und auch am Sportzentrum in Bonn gemacht, bestanden. Das Physikum auch bestanden. Und dann habe ich mir gedacht, boah, machst du beides parallel. Dann studierst du Medizin und Sport parallel und mal gucken, wie weit du kommst. Und ich war der letzte Jahrgang, der in Bonn Sportwissenschaften studieren konnte. Das war auf Magister noch. Und habe dann meine erste Formulatur über Kontakte von meinem Vater eigentlich in der Kardioanästhesie machen wollen, in Hamburg-Schnelsen damals, weil die Anästhesisten uns damals gesagt hätten, die wichtigste und erste Formulatur wäre am besten, eine Anästhesie zu machen. Und dann kam ich dahin und fand das ganz frustrierend, weil am ersten Tag die Oberärztin da gesagt hat, ja, als Famulus können wir dich hier gar nicht gebrauchen. Das ist so speziell, die OPs sind so lange, aber die Herzchirurgen, die brauchen dringend Leute. Der IPler hat sich gerade die Hand gebrochen beim Football, die IPlerin ist chronisch krank. Und die machen jetzt einen vierten Saal auf, die brauchen dringend Assistenten, macht doch damit als Pharmalist. Und dann bin ich dann ins kalte Wasser geschmissen worden, habe dann direkt in der ersten Woche als Erstassistent bei Klappenoperationen mitgemacht, wobei ich noch nie vorher im Saal war. Und hat dann Blut geleckt, weil ich dann in der Herzchirurgie sehr viel machen durfte. Dann wollte ich eigentlich auch Herzchirurgie als Fachrichtung, als Ziel machen, weil mein Vater Kardiologe war und ich fand das so faszinierend. Habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, ich habe da promoviert in Herzchirurgie, dass mir zum einen die Aufstiegschancen da nicht so richtig gefallen, dass es ja wirklich ein extrem großer Konkurrenzkampf war, weil man auch keine Ausstiegschancen hatte. Das heißt, man konnte sich nicht niederlassen etc. Und dann war dann irgendwann auch so klar, dass bei der Herzchirurgie ja nur genäht wird, ob es eine Klappe ist, ein Aortenaneurysma oder ein Bypass. Man näht eigentlich die ganze Zeit nur und hat eigentlich auch ein sehr altes Patientenkollektiv. Und da war damals schon klar, dass die Herzchirurgie generell so ein bisschen auf dem absteigenden Ast dahingehend ist, dass die Kardiologie doch immer invasiver geworden ist. Und dann kam es so, dass in meinem Sportstudium ein Dozent den sportorthopädischen Teil gelesen hat, der in dem Krankenhaus, wo ich damals gearbeitet habe, ich habe Nachtdienste gemacht, um mein Studium ein bisschen zu finanzieren. Der hat da eben Sportorthopädie gelesen und war damals schon Nationalmannschaftsarzt Handball. Und da meinte ich so, boah, das würde ich total gerne machen, mal gucken, was das ist. Kann ich bei Ihnen formulieren? Und hat er gesagt, ja, da musst du richtig mitarbeiten. Und das war Professor Kotsteuer. Und Professor Kotsteuer war dann quasi der erste Mentor, den ich so hatte, der mich dann in seine Durchgangsarztpraxis mitgenommen hat. Dann war ich dann bei seinen Operationen der Hauptassistent, weil wenn er Assistenten von dem Krankenhaus, wo er Belegbetten hatte, genommen hatte, musste er dem Krankenhaus einen gewissen Obolus abgeben und dann war ich eben praktisch als Assistent bei ihm dann ab der zweiten Minute formuliert. Und dann war es auch noch so, dass seine Praxispartnerin sich unsterblich verliebt hatte. Hat dann Mann und Kinder für jemanden am Tegernsee verlassen. Und die Praxis war dann vakant. Das heißt, er brauchte jemanden, der so das ganze Durchgangsarztgeschäft mit ihm durchzieht. Und da war es immer so, ich dann 5 Kabinen hatte. Ich habe die 5 Kabinen vollgesetzt mit den Arzthelferinnen zusammen. Habe dann 5 Patienten in einer Runde ihm vorgestellt. Er hat gesagt, was ich machen musste. Ja, und wie es weitergeht. Das war natürlich perfekt. Ich war im Studium, ja. Ich war in der Klinik zwar, aber ich war noch weit davon entfernt, approbierter Arzt zu sein, und habe dann mit ihm die ganze Praxis geschmissen. Und so kam dann der erste Kontakt mit der Unfallchirurgie und der Orthopädie und vor allen Dingen der Sportlerbetreuung, weil er eben die Nationalmannschaft Handball betreut hat. Und das fand ich toll. Das war so mein Schwenk dann komplett weg von der Herzchirurgie hin zur Orthopädie-Unfallchirurgie, wobei eher Sportorthopädie. Dann habe ich das Ganze parallel gemacht, immer wieder ein bisschen formuliert, auch in Straubing formuliert. Das fand ich faszinierend damals im Sportorthopädikum beim Jürgen Eichhorn und Michael Strobel. Das war eine super Zeit, die Formulatur schon. Und dann habe ich nach dem zweiten Staatsexamen ein Jahr lang pausiert mit Medizin, habe nur Sportwissenschaften und Pädagogik studiert, um meine ganzen Magisterstudiengangssachen zusammenzubekommen. Hab dann beim PJ gemacht, im praktischen Jahr dann die Magisterarbeit geschrieben für Sportwissenschaft, Staatsexamen, Magisterprüfungen und dann angefangen am 10. Juli 2006 in Straubing im Sportopädikum zu arbeiten.
Ja, Wahnsinn. Das heißt ja eigentlich, in deiner Anfangszeit, in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit so einen Wahnsinnsschwenk gemacht, oder? Also von, wenn ich es so richtig verstanden habe, eigentlich Medizin studiert, der Flexibilität wegen, um flexibel zu bleiben und dann von Herzchirurgie auf Orthopädie und mit dem ganzen Auf und Abs, und die es da gab.
Ja, das war aber für mich ein Riesenvorteil, weil wenn man ehrlich ist, kam der Kick dann erst, als ich wusste, was ich genau machen möchte. Also es war für mich wirklich auch schwieriger. Die Vorklinik in Bonn war damals so, dass doch sehr, sehr gesiebt wurde. Der Druck war enorm. Das war wirklich nicht schön, das Studium. Hat mir auch keinen Spaß gemacht, die Vorklinik, weil es auch zu abstrakt war mit dem Bezug, was man hinterher daraus machen wollte, wenn man ehrlich ist. Und als ich dann mein Ziel vor Augen hatte, was ich genau machen wollte, wurde es im Studium immer besser. Also ich habe von Physikum beim zweiten Mal bestanden erst bis hinter Staatsexamen mit 1 gemacht. Ne? Also das ist wirklich, ging dann, so, als das klar war, das, was ich machen möchte, ging das total nach oben, auch den Studiumleistern, muss man schon sagen.
Also im Nachgang, gut, da betrachtet man sicher die Themen immer anders, wie in der Situation, die man ist, aber also mit dem Druck, den du da beschreibst, war das ein Druck, der jetzt daher kam, weil eben stark ausgesiebt worden ist, weil es nicht genug Stellen geben wird, das war ja so das Angedachte, oder ging es primär um Qualität und auch wirklich nur die voranzutreiben, die es dann auch wirklich wollen?
Das weiß ich gar nicht so sehr. Also es war so eine gewisse Hassliebe. Also gerade Biochemie und Physiologie war doch darauf ausgelegt, dass man möglichst viele Studierende da raussieben könnte, weil eben auch dann vielleicht im Hintergedanke war, dass es nicht genug Stellen geben könnte. Und das war schon ein enormer Druck. Also wenn ich mir das überlege, wie viel ich da gelernt habe, das Lernen muss man ja auch erstmal richtig lernen. Das ist auch so, ich habe die Schulzeit eigentlich immer recht einfach erlebt, sage ich mal. Ich war ein Jahr in Amerika, ich war ein halbes Jahr in Frankreich insgesamt und so und habe trotzdem kein Schuljahr in Deutschland wiederholen müssen. Habe das auch alles immer ganz gut gemacht, ohne jetzt den, ich sage jetzt mal vorsichtig, maximalen Lehraufwand an den Tag zu legen. Also ich habe viel Basketball gespielt damals schon, habe dann viele Schülerzeitungen gemacht und habe dann angefangen, auch so ein bisschen aufzulegen, Partys zu machen und sowas. Und war sicherlich nicht der fleißigste Schüler. Und dann ins Studium zu kommen, wo man mit dieser wenig Aufwandtechnik maximalen Erfolg erzielen kann, das war dann schon schwierig. Ne? Also bin ich erstmal bei den Erstklausuren nicht auf die Nase gefallen, aber ich habe schon sehr gemerkt, dass ich lernen muss und habe dann auch nur knapp bestanden. Das ist schon nicht ganz so einfach gewesen für mich am Anfang. Und das musste ich erstmal lernen, wie ich damit zurechtkomme. Also wenn du mein einziges Lernpensum mit meinem festen, ganz spießigen Tagesablauf haben müssen. Ich habe versucht, in der Bibliothek zu lernen, das hat nicht geklappt. Ich habe dann immer wirklich zur gleichen Zeit immer aufgestanden, habe dann gelernt, dann gefrühstückt, dann habe ich meinen Sport gemacht, dann habe ich wieder gelernt ein paar Stunden und abends nochmal Sport gemacht. Und so war ich wirklich in ganz, ganz spießigen Tagesablauf. Und das habe ich dann schlussendlich dazu gebracht, das zu bestehen.
Findest du, dass das heute bei den Studierenden immer noch so ist, dass der Druck da ist, oder hat sich das verändert?
Ich glaube, der Druck hat sich ein bisschen verändert. In der Vorklinik in Bonn soll es immer noch heftig sein, aber es ist so, dass der Zugang zu den Lehrmedien schon besser geworden ist. Also es ist schon so, dass man ja sehr viele Internetportale hat, die man nutzen kann. Bei uns hat das Internet quasi im Studium keine Rolle gespielt. Ja, gar nicht. Also wir haben uns alte Fragensammlungen irgendwie organisiert, wir haben Vorlesungen mitgeschrieben, wir haben Bücher abgeschrieben, ja, um dann irgendwie zu lernen. Dann ging es mir darum, was denn das beste Lehrbuch sein könnte, sprich, was denn die Professoren in Bonn dann auch als Lehrmedium haben wollten. Das ist schon einfacher. Die Verfügbarkeit von Wissen ist wesentlich einfacher, als es bei uns war. Und ich glaube schon, dass man auch dadurch das Wissen für sich selbst besser strukturieren und gliedern kann.
Sagen wir, in dieser Sturm- und Drangzeit, was hat da, sagen wir, das Elternhaus dazu gesagt? Ne? Dein Vater ja selber Kardiologe und Arzt und ist da ja schon durchgegangen. Gab es da auch mal so ein Thema, so Junge, so funktioniert es nicht?
Das gab es öfters. Also schon, es war natürlich so dieses Damoklesschwert über mir, Physikum nicht zu bestehen. Und natürlich, das war auch so, was ich das Physikum nicht bestanden hatte. Da habe ich, ich glaube, damals das Musikfest am Ring. Und die Popcom, das war das größte Musikfest der Welt, 1,4 Millionen Zuschauern und also Besuchern. Und wir hatten da dann genau zur Physikumszeit, die Prüfung war Donnerstag, Freitag und Freitagabend ging das Ringfest los, hatten wir da die größten Cocktailstand mit DJ-Bühne, mit vier Leuten zusammen organisiert, arrangiert, aufgebaut und ich war mittendrin dabei. Was für mich war es der Kick, da eben dann vor 40.000 Leuten aufzulegen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das auch ein Grund war, dass meine Konzentration in der Vorbereitung nicht nur auf Medizin gelegen hat, sondern eben auch auf diesem Musikfest am Ring. Und weil ich eben auch den Fokus nicht hatte, wie ich eben schon mal gesagt habe. Und das dann natürlich zu Kritik von meinen Eltern auch geführt. Und dann war es so, ich hatte eigentlich ein Stipendium für Teneriffa, für La Laguna. Und da hatte ich eigentlich schon die ganzen Sachen gepackt, dass ich nach dem Physikum direkt, als ich dann bestanden habe hinterher, direkt losfahren wollte. Und das hatte meine kleine Schwester, die ist 11 Jahre jünger, als ich mitbekommen, dass die ganzen Sachen schon so gepackt waren, heimlich, meine Surfbretter etc. Und dann waren wir dann gemeinsam am Essen nach dem bestandenen Physikum mit einer Punktlandung übrigens auch. Ich habe genau auf den Punkt bestanden, ja, im Schriftlichen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, wenn ich jetzt wirklich denken würde, ich würde nach Teneriffa gehen, um da zu surfen, auch wenn es mit Erasmus ist, kann ich mir vorstellen, dass die Unterstützung von meinen Eltern in jeglicher Form eingestampft wird. Das war schon eine ziemlich klare Ansage.
So im Nachgang, ne, letztendlich deiner Karriere hat ja im Nachgang betrachtet ja überhaupt nichts geschadet, so vielleicht sogar eher vom Vorteil gewesen, da durchaus so mal deinen vielen Interessen, die du ja hast, dann auch nachzugehen. Und heute sagt man ja, ne, also viele Interessen ist ja durchaus eine Qualifikation, die es braucht und nicht so das engstirnige, stark fokussierte. Was würdest du denn jetzt heute jemand sagen, der sagt, nee, es muss ein klarer Fokus her und es darf nichts anderes geben wie Medizin, du musst deine Karriere vorantreiben?
Also ich glaube, retrospektiv wäre es falsch gewesen, wenn ich nach La Laguna gegangen wäre, nach Teneriffa. Ich hätte, glaube ich, komplett die Bodenhaftung und auch den Bezug zum Studium in Deutschland verloren. Ich hätte auch Sportwissenschaft nicht studiert. Und das wäre auch im Nachgang für mich ein Problem gewesen für meine weitere Karriere. Ich hätte nie den Fokus gefunden. Also das war von meinen Eltern, gerade von meinem Vater schon richtig, dass er mich nicht nach Teneriffa gelassen hat. Ich wäre dann, klar, surfen gegangen, hätte Spanisch gelernt und so. Aber ich hätte diesen Fokus nie gefunden. Am anderen Seite ist es natürlich auch so, ich brauchte immer meine Sachen rechts und links. Ich konnte nicht einfach nur stur lernen und ich brauchte wirklich den Sport brauchte ich ganz klar. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, teilweise zweimal. Ich brauchte auch meine ganzen Kontakte und auch meine Bestätigung so ein bisschen durch, dass ich eben mein Leben alleine finanzieren konnte, mit dem Basketball, mit dem Auflegen, mit den Nachtdiensten. Das war für mich auch wichtig. Ich habe damals wenig geschlafen, sage ich mal. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Habe aber auch mein Leben echt gut gelebt. Ne? Also in Semesterferien war ich dann meistens, wenn ich die Blockpraktik und sowas fertig hatte, war ich dann wirklich unterwegs. Ne? Ich war surfen, ich habe mir Sachen angeschaut. Ich konnte mir auch einiges finanziell erlauben, weil ich eben das Geld verdient hatte vorher. Das war schon ein gutes Leben. Ne? Und gerade so die Interaktion mit einer Berufsgruppe, das hat mir schon in der Zeit extrem weitergeholfen. Ne? Und auch für meinen weiteren Werdegang hinterher. Ne? Also ich glaube, wenn ich nur engstirnig durchs Leben gegangen wäre, hätte ich die ganzen Sachen gar nicht mit aufnehmen können.
Jetzt hast du ja Sport studiert und Medizin. Also ich kenne jetzt niemanden, der so einen ähnlichen Background hat. Die zwei Studiengänge haben ja durchaus Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, gerade wenn es um Physiologie geht, aber natürlich auch große Unterschiede. Wo würdest du denn sagen, bringt dir heute in deiner beruflichen Tätigkeit mit Patienten das Sportstudium etwas, was vielleicht Kollegen fehlt, die den Background nicht haben?
Also es gibt schon ein paar, die den Werdegang gemacht haben, auch parallel, zum Beispiel der Professor Knut Beitzel aus der Arthos-Klinik in Köln mittlerweile, mit dem habe ich zusammen Medizin und Sportwissenschaft studiert. Er ist ein passionierter, leidenschaftlicher Skifahrer, der hat das auch so gemacht, hat auch eine ähnliche Karriere hingelegt wie ich. Gibt es schon, weil, wie du schon sagtest, Überschneidungen da sind. Wenn man ehrlich ist, das hört sich jetzt vielleicht etwas arrogant an, aber wenn man bei Medizin gelernt hat, auswendig zu lernen, ist kein anderes Studium, in dem es auch viel um auswendig lernen geht, eine wirkliche Herausforderung danach. Also das Lernen kann man lernen. Man muss nicht besonders intelligent dafür sein, das auswendig zu lernen. Man muss wissen, wie mache ich das, in welchem System. Und wenn man das dann auf Sportwissenschaft übertragen kann, auf Trainingslehre, auf Bewegungslehre etc., erstens weiß man, hat man schon viel Grundlagen, gerade mit der Physiologie, mit der Biochemie. Aber zweitens weiß man eben genau, wie kann ich mir das jetzt möglichst schnell so beibringen, dass ich es auch in der Prüfung wiedergeben kann. Und dadurch war das der Theorieteil vom Sportstudium nicht, also wenn man es lernen konnte vorher, also nicht so schwierig ist. Ich möchte jetzt keinen Sportstudenten abwerten, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich habe einen Lehrauftrag in der Sportuni nach wie vor in Würzburg und die sind super. Also das ist klasse, wie die auch didaktisch mit den Vorträgen umgehen, da könnte sich jeder Medizinstudent eine Scheibe von abschneiden. Ja, aber für mich war es eben damals dieses Auswendiglernen, da war ich mittendrin mit der Medizin. Und dann war es natürlich ein riesen Lebensgefühl, ein Semester Baseball zu spielen, an den deutschen Unimeisterschaften teilzunehmen und dafür noch einen Schein zu bekommen. Ja, das ist natürlich was, das ist wahnsinnig. Ja, man geht Skifahren, bekommt den Skiurlaub bezahlt, weil man Skilehrer ist. Ja, und dass man 2 Wochen in Saas Fee als Skilehrer damit hinfährt und den Leuten Skifahren beibringt. Ja, das ist, dafür einen Schein zu bekommen, ist natürlich super. Also das Studium war schon toll. Vor allem habe ich auch nette, wirklich richtig nette Leute kennengelernt und einer meiner besten Freunde, den kenne ich vom Sportstudium. Ne? Das ist schon richtig schön gewesen. Das will ich auch nicht missen. Das war super. Also das war wirklich toll. Was bringt es mir jetzt im Alltag, sagen wir so, in meiner normalen unfallchirurgischen Tätigkeit wenig. Aber ich habe ja wirklich seit 2006 auch Profisport betreut und betreue nach wie vor Profisport. Da bei dem Standing, bei den Athleten, auch bei den Hobby- und Breitensportlern oder eben auch bei den Trainern, bei den Physiotherapeuten etc., dass man da dann den Background hat und vor allem die Verständnis von Trainingslehre, von Bewegungslehre, wenn man weiß, okay, wie muss man das Training periodisieren, wo gibt es Pitfalls beim Training, wo könnte es vielleicht schwierig sein in der Belastungssteuerung etc. Man darf dann nicht die Ambition haben, ein weiterer Trainer zu werden. Ich habe eine B-Lizenz als Basketballtrainer, habe wirklich sehr hoch auch Basketball gespielt, aber ich habe mir nie angemaßt, dem Trainer, wenn er mich nicht gefragt hat, irgendwelche Tipps in Richtung Basketball und Technik und so zu geben. Das darf einfach nicht passieren. Aber er wusste, ich habe Ahnung davon und er wusste, wenn er das und das Basketball spezifisch hat, dann kann er mich fragen, weil ich weiß, wovon ich rede. Und das ist schon ein großer Vorteil. Und auch jetzt in meiner sportorthopädischen Routinen in der Sprechstunde zum Beispiel, weil ich, wenn ich jetzt in Bonn bin, sehr, sehr viel weniger konservativ, fast gar nicht mehr konservativ tätig bin. Da ist es auch schon so, dass gerade so Tendinopathien, dann Patellaspitzensyndrom, Achillodynie etc., das sind alles Sachen, da habe ich natürlich ein besseres Verständnis aufgrund der Sportmedizin, aber auch aufgrund der sportwissenschaftlichen Grundlagen. Deswegen war das für mich eine optimale Kombination.
Also da geht es jetzt heute darum, vor allem die Sportler zu verstehen und auch so mehr Vertrauen zu bekommen, weil man es versteht.
Ja, und dass man ihnen sagt, dass die wissen, wovon man spricht.
Ja, häufig ist ja, glaube ich, auch das Thema bei Sportlerbetreuung, so mal gerade die Spitzensportler irgendwie einzubremsen. Und also gerade wenn sie verletzt sind und quasi zu pausieren. Ich denke, das ist ja auch durchaus ein Thema, wo man da mehr Verständnis aufbringen kann dem Sportler gegenüber und sie irgendwie auch vermitteln kann, oder?
Richtig, ganz klar. Also gerade das Wissen darüber, wie schwer der Weg zurück nach einer Verletzung auch sein kann und wie gefährlich es ist, wenn man eine Verletzung nicht adäquat ausgeheilt hat, das ist schon erst ein Schwerpunkt in der Forschung gewesen. Das haben wir auch beim Basketball in Würzburg sehr akribisch umgesetzt. Wir haben ja die erweiterten Eingangsuntersuchungen jahrelang gemacht und hatten dann immer so Return-to-Play-Daten, auf die wir zurückgreifen konnten, wenn die nach einer Verletzung zurück ins Training oder Wettkampf eingestiegen sind. Und das ist schon, das hätte ich ohne Sportwissenschaft so nicht verstanden, glaube ich.
Ja, jetzt hast du was angesprochen. Du hast ja so mal neben deiner Tätigkeit als Arzt praktisch ja auch noch zum einen die Basket-Docs mal gegründet als Verband der Basketballärzte und auch die Handball-Docs für die Handballer. Was war der Anlass dafür?
Also gegründet habe ich die nicht, beide nicht. Die waren schon vor meiner Zeit gegründet, aber ich bin, von den Basket-Docs bin ich zweiter Vorsitzender, von den Handballärzten Deutschland bin ich erster Vorsitzender. Und die Motivation kam eigentlich dadurch, dass ich in der Betreuung der Handballnationalmannschaft mitbekommen habe, dass die Physiotherapeuten im Grunde genommen wesentlich enger an den Athleten dran sind und auch mehr Verständnis für die ganze Situation der Sportlerinnen haben und dass die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Physiotherapeuten extrem wichtig war. Und dann haben wir zuerst ein Netzwerk gehabt, nur mit der Nationalmannschaft, mit den Ärzten der Nationalmannschaft und mit den Physiotherapeuten. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gut und schön, aber irgendwie wirkt dieses Netzwerk jetzt so, als wenn man nur seine Pfründe wahren möchte und eigentlich möglichst viele Leute ins Boot holen möchte, damit einem keiner den Titel Nationalmannschaftsarzt streitig macht. Und habe gesagt, eigentlich ist es doch viel wichtiger, wenn wir gemeinsam auch mit den ganzen Handball-Bundesliga-Ärzten, Damen und Herren und auch mit den handballinteressierten Ärzten ein Netzwerk bilden. Zum einen, dass wir im Verletzungsfall, bei den Auswärtsspielen ist es ja so, dass nur die Heimmannschaft den Arzt stellt, die Auswärtsmannschaft eigentlich nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo dann mal der Arzt oder die Ärztin der Gastmannschaft auch mitfährt. Und im Verletzungsfall eben weiß, okay, da sitzt jetzt der Jürgen Benzin auf der Bank bei den Füchsen. Und ich kann sicher gehen, wenn jetzt mein Spieler sich irgendwie verletzt, dass er mich danach kontaktiert und sagt, tu das und das ist los. Und ich glaube, so und so sieht's aus. Sie haben jetzt das und das gemacht. Und ich schicke ihn jetzt zurück zu dir nach Hause, dann kannst du ja mal weiterkommen. Das ist ein Grund gewesen. Ein anderer Grund ist, es gibt ja noch sehr viele Sachen, die das Regelwerk, Spielplan etc. der Handball liegen auf nationalem und internationalem Niveau beeinflussen. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt einen Spieler, der einen Nasenbeinbruch hat. Ja? Im Fußball zum Beispiel ist es erlaubt, dass man dann eine Carbonmaske trägt. Im Handball ist das verboten. Wegen der stärkeren, ja, ich sag mal, Körperbetontheit, dem stärkeren Zweikampfverhalten und auch den mehr Einsatz der oberen Extremitäten. Und dann kommt jetzt meinetwegen eine neue Sprunggelenkorthese auf den Markt oder meinetwegen auch so Sprunggelenkbandagen. Und dann sagt die Liga erstmal, nee, wollen wir nicht. Das möchten wir nicht haben. Haben wir keine Begründung. Sie sagen nicht, sie sagen einfach nur, die Farben passen uns nicht. Oder es gab damals so eine relativ lustige Situation mit der Basketball-Liga, dass die nicht wollten, dass Sleeves getragen werden oder dass irgendwelche Pads getragen werden als Unterziehhosen, weil sie nicht wollten, dass die Sportlerinnen aussehen wie Gladiatoren, ja. Und die Argumentation war wortwörtlich damals von dem Präsident der Liga: Unsere Zuschauer sollen Fleisch und Schweiß sehen. Und dann durfte man medizinische Ausnahmegenehmigungen beantragen. Und da haben wir uns einen Spaß gemacht damals aus Quakenbrück und Würzburg, dass wir für jeden Spieler eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben. Und zwar dann haben wir die Geschäftsstelle bombardiert, weil es so absurd dämlich war. Und schlussendlich ist die Regel dann gefallen. Und da musste man halt, klar, es musste, wenn so Unterziehsleeves sind, mussten die eben zum Trikot passen etc. und mussten einheitlich in der Farbe sein. Aber es wurde eigentlich klar, dass man gewisse Hilfsmittel eigentlich zum Schutze der Athletinnen auch nehmen sollte. Und da ist man natürlich gemeinsam als Basketdocs oder als Handballärzte wesentlich stärker, wenn man gemeinsam auftritt, als die Vertretung der Ligaärzte, als wenn man als Kai Feeske hängt und sagt, so, ich habe eine Idee. Und das ist bei beiden Ligen, also sowohl beim Handball als auch im Basketball, sehr, sehr gut aufgenommen worden. Gerade bei Zeiten von Corona, wo jeder unsicher war, wie geht das jetzt weiter mit den Spielen? Was kann man vielleicht machen zum Schutze der Spieler? Was ist an Hygienerichtlinien sinnvoll, etc.? Wir hatten ja alle keine Ahnung, wenn man ehrlich ist, aber haben uns dann beraten und haben dann auch beim Basketball zum Beispiel diese Bubble möglich gemacht, dass die eben abgeschlossen von der Öffentlichkeit ihre Meisterschaften, da ihre Endrunde gespielt haben. Und das ist natürlich schon toll, dass man ein medizinischer Berater ist, auch in der Prävention. Wir haben Präventionshilfen mit der VBG, mit der Verwaltungsmuskelgenossenschaft zusammen entwickelt. Wir haben für die Trainer gerade im Jugendbereich Präventionsprogramme entwickelt. Wir haben die medizinischen Eingangsuntersuchungen auch für Jugendliche verpflichtend eingeführt. Also das sind alles Sachen, die man sicherlich mit seinem Verein deutlich besser auf den Weg bringen kann als Einzelperson.
Das heißt, es geht auch viel mehr um, sagen wir, das Organisatorische drumherum, natürlich immer mit gepaart mit, sagen wir, medizinischen Themen, aber es geht jetzt nicht primär darum, eine typische Verletzungsmuster zu diskutieren in der Sportart, sondern eher mehr um, sagen wir, den Sport an sich voranzutreiben.
Es geht nicht primär darum, aber wir machen es auch. Also zum Beispiel haben wir bei beiden Verbänden ein Jahrestreffen. Das ist bei den Handballärzten immer im Rahmen des Final Four. Dieses Jahr am 12., 13. April in Bonn ist das dieses Jahr. Die Basketballärzte treffen sich am letzten Februarwoche in Mainz in der Länderspielpause. Und da haben wir dann bewusst auch immer so anderthalb Tage wissenschaftliches Update. Ja, also bei den Basketdocs, da rufen wir alle zwei Jahre einen Wissenschaftspreis aus, der mit 1500 Euro dotiert ist, wo dann Studien oder was auch immer eingereicht werden können und dann für uns prämiert werden. Bei den Handballärzten haben wir die Untersuchungsbögen komplett neu entwickelt jetzt gerade. Das präsentieren wir dann. Da gab es eine neue Umfrage zu Zahnverletzungen. Und so ist das eigentlich auch immer ein gemeinschaftlicher Austausch nach dem Motto, was habe ich erlebt und was könnten vielleicht interessante Themen sein, die man mal handballspezifisch, basketballspezifisch besprechen könnte.
Ja, Wahnsinn. Kai, bei dem allen, was du so mal beruflich machst und so mal dann nebenberuflich, gelingt es dir denn dann auch noch, du hast ja auch noch Familie und sagst, der Sport ist ja auch noch spielt eine zentrale Rolle bei dir. Gelingt es dir denn dann auch noch genug Freizeit zu haben für den Sport?
Also ich könnte schon genug Freizeit haben für eigenen Sport. Das würde aber dann zulasten meiner Familie gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist schon so, dass bevor ich meine beiden Jungs bekommen habe sozusagen, meine Frau zu bekommen, aber bevor meine beiden Jungs zur Welt gekommen sind, war es schon so, dass ich vier, fünfmal die Woche noch zum Sport gegangen bin nach dem Arbeit und da war ich dann halt um 8:30, 9 zu Hause. Und das war dann auch vollkommen in Ordnung, sage ich mal. Aber jetzt ist es schon so, dass ich meine Jungs auch ins Bett bringen können möchte. Und das ist schon eine bewusste Entscheidung für die Familie gewesen. Es ist so, dass ich schon noch ein, zwei Mal die Woche Sport machen kann, wenn ich dann zum Tennis gehe zum Beispiel, am Mittwochsabends dann. Aber dann, wenn die Jungs schon im Bett sind. Ne? Und das ist das, was ich schon noch mache. Aber ich möchte dann schon, also ich habe nicht die Familie gegründet, um sie ja nicht zu sehen. Was ich gekürzt habe tatsächlich, ist die Nationalmannschaft Handball. Das habe ich 2016 aufgehört, dass ich da auf der Bank sitze. Ich bin nach wie vor Handballärzte-Vorsitzender und bin auch Berater vom DHB und von der HBL, von der Handballliga. Und haben da auch sehr engen Kontakt. Das ist auch alles schön. Aber ich möchte in meinem jetzigen Lebensabschnitt nicht mit der Nationalmannschaft auf der Bank unterwegs sein, weil dafür ist mir die Zeit bei Familie zu wertvoll. Ne?
Also Familie spielt für dich ja auch nochmal eine ganz wesentliche Rolle. Würdest du denn sagen, so der Arztberuf, das gelingt dir gut, so mal Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen?
Mittlerweile schon. Also ich, das darf man vielleicht nicht so laut sagen, aber der Wechsel an die jetzige Wirkungsstätte als Chefarzt ist schon auch mit einer deutlich besseren Work-Life-Balance dahergegangen. Das ist schon so, mein Arbeitstag ist verdichtet. Also ich fange meistens um 6:15, 6:30 an zu arbeiten und dann bin ich wirklich bis 17:30 komplett durchgetaktet. Da habe ich also keine Freizeiten mehr. Also ich glaube, früher in der Uni habe ich dann schon mal einen Vortrag gemacht oder hier noch ein Paper, da korrigiere ich das schaffe ich dann nicht mehr. Aber wenn ich dann zu Hause bin, bin ich auch zu Hause. Ich mache dann schon noch einige Sachen dann, wenn die Jungs im Bett sind oder gehe ich nochmal 2 Stunden an Rechner oder ich stehe 2 Stunden früher auf, um dann noch was am Rechner zu machen für meine ganzen Sachen nebenbei, Fortbildungsveranstaltungen etc. Das läuft ja alles doch weiter. Ne? Aber generell ist es so, dass diese ganzen Dienste, die ich vorher hatte an der Uniklinik, in der Form eben weggefallen sind. Und ich hatte zum Schluss bis zu 8 Dienste im Monat und wir waren wirklich die ganze Nacht im OP. Und das habe ich nicht mehr. Und das ist schon ein großer Vorteil. Die jetzige Generation hat natürlich den Vorteil, dass sie noch mal weniger arbeiten müssen als wir, deutlich weniger arbeiten müssen als wir. Die haben ja Arbeitszeitschutzgesetz, was alles sicherlich seine Berechtigung hat und auch von der Entwicklung her gar nicht anders möglich war. Aber jetzt ist seit letztem Jahr April die 40-Stunden-Woche gekommen, die verpflichtend ist und alles mit Freizeitausgleich wirklich abgegolten werden wird. Das ist schon anders als bei uns damals, was aber sicherlich bei anderen Dingen dann nicht mehr so das komplette Engagement zulässt. Also es ist zum einen so, dass man natürlich viel weniger Zeit in der Klinik ist, dass man sich auch keine Zeit mehr für Wissenschaft nimmt. Würde ich jetzt in der Form auch nicht mehr machen. Also ich würde jetzt nicht mit meinen Jungs nochmal richtig wissenschaftlich so durchstarten, wie ich es damals in meiner Sturm- und Drangzeit gemacht habe, die 13 Jahre an der Uni. Auch ganz klar sagen. Ne? Und das bleibt, sieht man ja auch, bleibt zumindest auf der Strecke jetzt, ne? Weil die neue Generation sich auch gerade für Wissenschaft nur sehr, sehr schwer begeistern.
Ja, da denke ich, ist ja natürlich auch in der neuen Generation dieses Thema Work-Life-Balance oder Familie ja auch ein Thema, dass man das alles irgendwie unter einen Hut kriegt. Und da ist es ja auch wichtig, eben trotz Dienste noch irgendwie Familie zu haben. Also, welche Herausforderungen hast du da gerade im Team, um das zu bewältigen oder auch um Nachwuchs überhaupt zu bekommen?
Also ich muss sagen, wir haben die sehr luxuriöse Situation bis jetzt noch, dass wir am Standort Bonn nach wie vor auf sehr viele Bewerberinnen zurückgreifen können. Das heißt, wir haben alle Stellen besetzt. Wir rekrutieren tatsächlich auch viel aus unseren eigenen PJ-Studierenden.
Du hast ja gesagt, alle Assistenzstellen sind Assistentinnen derzeit?
Nee, wir haben aktuell tatsächlich nur 3 Assistentinnen. Ja, 3 Assistentinnen und 6 Assistenten. Das war auch mal 50-50. Und die sind alle besetzt und es sind alles wirklich sehr engagierte Mitarbeiterinnen. Und vor allen Dingen auch sind die alle promoviert oder sind auf dem Weg zur Promotion. Und das ist schon ein großer Vorteil. Also wir haben zum Glück, weil wir ein gutes Team sind, weil wir auch sehr viel in die Ausbildung investieren. Das heißt, bei uns fangen die Assistentinnen schon im ersten Jahr an zu operieren. Das ist ganz bewusst so bei uns gemacht, weil wir auch perspektivisch unsere eigenen Oberärztinnen aus unserem Pool generieren wollen. Und wir wollen eigentlich ungern jemanden von extern haben, sondern wirklich quasi von Assistent zu Oberarzt bei uns im Team haben. Und das macht dann auch schon Spaß, wenn die wirklich richtig engagiert sind und da auch dass die Rückmeldung geben und da zufrieden sind und operativ auch ganz fit sind. Ne? Deswegen sind wir da hier in Bonn natürlich so ein bisschen auf der Insel der Glückseligkeiten. In Köln ist es auch gut, in Düsseldorf ist es auch gut. Aber wenn man, sagen wir mal, schon in die Eifel geht oder Richtung Koblenz geht oder auch in Bayern, in Coburg oder wie auch immer, wird es schon deutlich schwieriger. Ne?
Ja, da hat sich die Prognose von damals nicht unbedingt bewahrheitet.
Nee, genau im Gegenteil.
Das war vor aller Fehlern. Ja, schön. Zum Abschluss vielleicht zum Gespräch, weil das Jahr ist ja noch nicht alt. Hast du denn Ziele für 2024? Was wird kommen, vielleicht beruflich, privat?
Also berufliche Ziele ist, wir haben jetzt eine schöne Fortbildungsveranstaltung, Sporttrauma Bonn heißt das Ganze. Da seid ihr auch mit dabei wieder. Und das ist schon mein Ziel, dass wir da das etablieren können, auch als Marke, dieses Sporttrauma Bonn, dass wir da uns noch mehr auch hier im lokalen Bereich bei den Sportlern einen Namen machen. Und da wäre es natürlich schon ganz schön, auch da im Profisportbereich Fuß zu fassen. Da sind wir auch gerade dabei, dass das ein bisschen funktioniert. Wobei ich, wie gesagt, momentan gar nicht das Interesse habe, immer auf der Bank zu sitzen, aus den gesagten Gründen vorhin, aber ich möchte schon ganz gerne die Sportlerinnen weiter aktiv betreuen. Ich habe einige aus Deutschland, die zu mir kommen noch, auch wenn es Operationen geht etc. Das macht auch Spaß, aber das würde ich auch ganz gerne regional in Bonn weiter etablieren. Dann würden wir natürlich ganz gerne unser Team weiter festigen, also das ist natürlich immer ein großer Fluss dabei, mit Elternzeit, mit dann doch irgendwie der Liebe wegen in eine andere Stadt gegangen und so weiter. Das ist schon eine Herausforderung, das Ganze zu machen. Und dann müssen wir natürlich, wenn das Krankenhausstrukturgesetz in NRW, das wirklich schon lanciert worden ist, da geht es sicherlich darum, dass in den nächsten 3 Jahren einige Kliniken das Netz verlassen werden, sprich ganz bewusst vor die Wand gefahren werden von der Regierung. Und da geht es schon darum, dass wir uns da behaupten und so etabliert bleiben, wie wir jetzt sind, mit allen Zertifizierungen etc., dass wir da nicht von der Landkarte genommen werden können. Das ist beruflich sicherlich die Herausforderung. Privat, ich würde ganz gerne im Tennis meinen LK mal wieder verbessern.
Wo stehst du da?
Jetzt nur noch 16, ich war mal auf 9.
Oh,
ja, das gut. Ist so ein bisschen, meine private Ambition, dass ich da einfach Spaß habe, dass ich wieder ein bisschen mehr Sport machen kann. Das wäre meine Sache für mich selbst, dass meine Jungs Spaß am Sport haben, dass ich mit meiner Frau und meinen Jungs schöne Zeit hier in Bonn verbringen, dass wir uns hier noch besser etablieren, auch privat. Wir haben uns in Würzburg sehr wohl gefühlt und in Bonn ist es noch nicht ganz so, wie es in Würzburg war. Klar, meine Frau war 17 Jahre da, ich war 13 Jahre dort. Das ist was ganz anderes. Aber das ist eigentlich das, die Hauptsache, die ich so haben möchte und die mir auch so vorschwebt damit haben.
Ja, Kai, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und dass man die Kinder irgendwann mitnehmen kann. Zumindest merke ich das jetzt auch bei meinen, dass je älter sie werden, desto öfters können wir sie dann auch mal zum Skifahren mitnehmen und dann kommt man wieder selber mehr zum Fahren. Hat ja einen Vorteil, wenn die Kinder größer werden.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall.
Dass man da auch mehr zum Sport kommt. Ja, herzlichen Dank, Kai, und jetzt Zeit für die Family.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und bis bald wieder live und direkt.
Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPET. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.